ARD.
Es gibt so einen wunderbaren Spruch von Emerson Pugh. Das ist, wenn das menschliche Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, wären wir so einfach, dass wir es nicht verstehen könnten. Und ich glaube, das ist auch ein Leitspruch, der einem in der Hirnforschung eine gewisse Bescheidenheit nahelegt.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Experten sehen Fortschritte beim Gedankenlesen per EEG. Das war eine Schlagzeile vor ein paar Wochen, die zugegeben meine Aufmerksamkeit erregt hat. Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener. Gedankenlesen, das klingt doch sehr nach Science Fiction. Jetzt soll es da also Fortschritte geben, schreiben mehrere Nachrichtenagenturen. Ist das einfach nur reißerisch formuliert oder geht da wirklich was aus rein wissenschaftlicher Perspektive? Möchte ich heute mit einem Experten für das Thema besprechen, mit dem Psychologen und renommierten Neurowissenschaftler John Dylan Haynes. Er ist Professor für Theorie und Analyse weiträumiger Hirnsignale am Bernstein Center und Berlin Center for Advanced Neuroimaging der Charité und der Humboldt-Uni in Berlin. Herr Professor Dr. Haynes, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag.
Herr Haynes, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Gedankenlesen. Was ist es, was Sie so an dem Thema fasziniert?
Also, was mich zur Hirnforschung und zur Psychologie getrieben hat, war ein grundlegendes philosophisches Interesse. Wie hängen eigentlich unsere Gedanken und unsere Hirnprozesse zusammen? Wir haben ja oft den Eindruck, dass unsere Gedanken quasi in so einer eigenen mentalen Sphäre, in so einer Art Parallelwelt existieren, die nur für uns zugänglich ist. Wenn wir unsere privaten Gedanken haben, dann bekommt die niemand von außen mit. Und gleichzeitig gibt es nun die Einsicht, dass offensichtlich das mit dem Gehirn zu tun hat. Aber das ist einfach trotz vieler Hirnforschung nie so richtig klar geworden, wie das funktioniert. Und was mich jetzt an diesem Thema interessiert hat, war die Frage, wie unsere Gedanken mit dem Gehirn zusammenhängen, zu beantworten, indem wir sagen, können wir dann die Gedanken aus der Hirnaktivität erkennen? Also wenn ich das Buch quasi lesen kann, dann weiß ich, wie die Sprache ist, in der das Buch geschrieben ist.
Stichwort Sprache, vielleicht sollten wir auch noch mal klären, was sind denn Gedanken? Wie kann man die wissenschaftlich erklären?
Also wenn wir von Gedanken sprechen, meinen wir das sehr umfassend. Damit ist gemeint nicht nur sprachliche Gedanken, sowas wie, ich muss nachher noch zur Post und einen Brief wegbringen, sondern damit sind unsere visuellen Bilder, die wir sehen, was wir hören, wenn wir Pläne schmieden, wenn wir Erinnerungen wachrufen, unsere Gefühle. Wir meinen das ganz umfassend. Das ist eigentlich alles gemeint. Also die gesamte Summe all dessen, was wir im Alltag so erleben, das ist hier mit Gedanken gemeint. Mit Lesen, das wird schon ein bisschen schwieriger, weil das so den Eindruck erweckt, man könne jetzt wirklich in den Gehirnsignalen lesen wie in einem Buch. Also wenn wir bei einem Buch, wenn wir die Schriftzeichen kennen und die Worte und die Sprache alles kennen, können wir tatsächlich das auf so einer Bedeutungsebene verstehen. Davon ist die Hirnforschung sehr weit entfernt. Das heißt, wir verstehen nicht, wenn man es so blumig formulieren möchte, die Sprache des Gehirns. Wir müssen das also mühevoll entziffern, aber die Sprache des Gehirns haben wir bis heute noch nicht verstanden.
Das schauen wir uns auch gleich noch ein bisschen genauer an. Wissen, was im Kopf des anderen vorgeht, das wäre so die erste Vorstellung, die mir in den Kopf kommt, wenn ich an Gedankenlesen denke. Ihre ist das dann dementsprechend nicht?
Ja, wobei die Frage ist, ich kann ja im Alltag sowieso zu einem gewissen Grad erkennen, was eine andere Person denkt und fühlt. Wenn mich also jemand freudig anstrahlt versus mich grimmig anguckt, dann kann ich auf die Gefühle der Person schließen und aus der Stimmfärbung kann ich etwas schließen. Aus dem, was eine Person mir sagt, kann ich auf die Gedanken der Person schließen. Das heißt, wir sind im Alltag nicht ständig damit konfrontiert, dass wir irgendwas über die Gedankenwelt anderer Menschen erfahren. Mhm. Was hieran neu ist, ist der Versuch, in das Gehirn zu blicken, um auf die Gedanken zu schließen. Und nicht einfach nur, ich sag mal, äußere Verhaltensanzeichen zu nehmen, sondern wirklich in dem Organ nachzuschauen, in dem die Gedanken verschlüsselt sind.
Was natürlich ganz andere Sphären öffnet, möchte ich mal sagen. Was Sie gerade beschrieben haben, haben Sie auch beschrieben schon als eine gewisse Praktik, die jeder Mensch im Alltag praktiziert, des Gedankenlesens. Eben, dass man vielleicht sieht, dass das Gegenüber nervös ist, wenn er rot wird oder eine zittrige Stimme zum Beispiel. Jetzt wollte ich Sie noch fragen, Sie sind Psychologe und Neurowissenschaftler, haben das beides ja schon angesprochen. Hard Science, Soft Science, ich weiß, da gibt es Differenzen, wie man das definiert. Für den Laien, wie geht das zusammen? Gibt Ihnen das unterschiedliche Perspektiven, auf dieses Thema zu schauen?
Also ich glaube nicht, dass man die Psychologie als Soft Science und die Neurowissenschaft als Hard Science generell bezeichnen kann. Es gibt natürlich leider im Umfeld der Psychologie viele, ich sag mal, wissenschaftsferne, furchtbare Dinge, die da behauptet werden, die sozusagen jeder Grundlage entbehren. Und aber die moderne akademische Psychologie hat ein Methodenspektrum, mit dem man auch die Gedankenwelt von Menschen sehr gut erforschen kann. Wir können zum Beispiel feststellen, ob jemand depressiv ist, indem wir einen Fragebogen geben und die Person den Fragebogen ausfüllen lassen. Dann können wir erfahren, wie stark ausgeprägt ein depressives Erlebnis einer Person ist. Gleichzeitig können wir auch im Gehirn Messungen durchführen. Wir können uns das Gehirn anschauen. Wir können feststellen, welche Bereiche des Gehirns aktiv sind. Auch da muss man sagen, dass wir vor bestimmte Grenzen stoßen. Das heißt also, wir können nicht die Hirnaktivität in beliebiger Detailschärfe auflösen. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn wir es mit gesunden Probanden zu tun haben. Wir haben also immer eine gewisse Körnigkeit, eine grobe Körnigkeit, mit der wir die Hirnaktivität messen können. Und auch da stoßen wir quasi mit der Messung an Grenzen. Also wir können nicht genau wissen mit psychologischen Verfahren, was ein Mensch denkt. Wir können auch mit Hirnforschungsverfahren nicht genau wissen, was die Hirnaktivität einer Person gerade macht.
Aber kommen wir mal zu den Hirnforschungsmethoden. Welche sind denn das, die Techniken?
Also wir haben eine Reihe von Forschungsmethoden in der Hirnforschung. Erstmal muss man ganz grundlegend unterscheiden, ob man in das Gehirn quasi eindringt. Das geht natürlich nur bei Versuchstieren beziehungsweise bei Patienten. Das heißt also, dass man das Hirngewebe direkt untersucht. Meine Arbeitsgruppe macht sowas nicht, aber es gibt viele Forscher hier in Berlin, die solche Forschung machen. Wir verwenden nicht diese sogenannten invasiven Verfahren, sondern wir verwenden nicht-invasive Verfahren. Das sind also Verfahren, wo wir einen gesunden Probanden oder gesunde Probandin nehmen und zum Beispiel mit den Messungen machen der Hirnaktivität, die vollkommen ungefährlich sind. Und da sind drei große Methoden zu nennen. Die sogenannte Elektroenzephalographie und Magnetenzephalographie. Damit misst man elektrische und magnetische Felder, die außerhalb des Kopfes zu messen sind.
Das EEG?
Das ist das EEG, genau, und das MEG. Und dann die sogenannte Kernspintomographie, funktionelle Kernspintomographie, mit der man, ich sag mal, Stoffwechsel im Gehirn sichtbar machen kann. Die Verfahren haben so alle ihre Vor- und Nachteile. An die einzelne Nervenzelle kommt man mit keiner dieser Verfahren ran. Mit dem EEG und mit dem MEG kann man die Prozesse zeitlich besser auflösen. Man kann also quasi den schnellen Fluss der Gedanken besser abbilden. Aber man kommt nicht so sehr an die Details des Gedachten ran. Mit der funktionellen Kernspintomographie, damit kann man die Hirnaktivität besser auflösen im Raum. Aber die zeitliche Dynamik ist einfach nicht so ausgeprägt. Das heißt, wir können also nicht den schnellen Fluss der Gedanken so gut messen. Es gibt noch ein weiteres Verfahren, die Nahinfrarotspektroskopie. Die verbindet die Nachteile von EEG mit den Nachteilen von Kernspintomographie. Also das ist natürlich das, was man dann eher weniger benutzt.
Ich wollte gerade sagen, die Nachteile mit den Nachteilen, da werden wahrscheinlich keine Vorteile draus.
Genau.
Das EEG, der Laie kennt es wahrscheinlich, stellt es sich wahrscheinlich so vor, man hat viele Metallplättchen am Kopf, ist das richtig? Korrigieren Sie mich bitte. Und ist verkabelt und am Ende kommt aus einer Maschine oder einem Drucker ein Muster raus. Also ganz viele Wellen, ist das richtig?
Den Drucker benutzt man heute nicht mehr so sehr, sondern eher einen Computerbildschirm, auch um Papier zu sparen, aber auch, weil man das Ganze nicht digitalisiert. Und das ist in der Tat richtig. Der ein oder andere kennt vielleicht so ein Gerät von zu Hause, ein Multimeter, mit dem man Spannungen messen kann, zum Beispiel in einem Stromkreis. Und dann hat man so zwei Elektroden, dann hält man die an irgendwo an so einen Schaltkreis dran und kann dann Spannungen messen, Stromflüsse und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen ist ein EEG eine ganz sensitive Variante davon. Man kann also ganz, ganz kleine Spannungen messen. Und zwar zwischen zwei Punkten auf dem Scalp, sagt man so schön. Ja? Also auf der Haut, die auf dem Schädel ist. Und man sieht ja schon, die Haare sind ein bisschen im Weg. Ja? Und dann klebt man so Elektroden da drauf. Und dann misst man da diese ganz schwachen Spannungsunterschiede zwischen den Punkten. Und das ist also quasi elektrische Dimension der Hirnaktivität, die man damit messen kann.
Aber was genau lässt sich denn daraus lesen? Heißt das jetzt, dass bestimmte Gedanken dann doch ein bestimmtes Muster haben? Also dass es doch sowas wie ein Übersetzungsbuch gibt?
Jeder Gedanke, den man hat, ob nun Hund, Katze, Maus, das hat ein unverwechselbares Muster der Hirnaktivität. Das heißt, wenn ich verschiedene Dinge denke, ändert sich die Aktivität in meinem Gehirn, weil die Gedanken ja im Gehirn kodiert sind, verschlüsselt sind. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie vielleicht eine CD. Und wenn ich jetzt ein Musikstück habe, habe ich ein Rillenmuster auf der Oberfläche der CD. Wenn ich ein anderes Musikstück habe, habe ich ein anderes Rillenmuster auf der Oberfläche der CD. Das heißt, diese Muster auf der Oberfläche einer CD bilden quasi die Musik ab. Und so ähnlich ist es im Gehirn. Die Muster der Hirnaktivität sind unverwechselbar mit bestimmten Gedanken verbunden. Also ich kriege ein anderes Muster für Hund, Katze und Maus. Und wenn ich jetzt das gelernt habe, wie bei einer bestimmten Person diese Aktivitätsmuster für Hund, Katze und Maus aussehen, dann kann ich dann hinterher erkennen, wenn das Muster sich wieder einstellt, wenn ich das wieder beobachte, dann weiß ich, die Person denkt an Hund, Katze, Maus. Und jetzt muss man so ein paar Sachen austauschen. Man sagt jetzt nicht nur Hund, Katze, Maus, sondern vielleicht irgendwie, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, ich erwarte eine Belohnung, ich denke an den gestrigen Mittagessen, irgendwie solche Dinge. Und man macht das jetzt nicht händisch oder äugisch, könnte man sagen, ja, indem man jetzt da drauf schaut, sondern man überlässt das einem Computer, diese Muster zu erkennen und die zuzuordnen. Da ist man dann im Bereich der KI-Verfahren, des maschinellen Lernens. Wenn man das also macht, dann ist man da, wo dieses Forschungsgebiet heute ist.
Wenn Sie es ganz kurz runterbrechen müssten, zu wie viel Prozent versteht man das Gehirn derzeit?
Es gibt so einen wunderbaren Spruch von Emerson Pugh. Das ist, wenn das menschliche Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, wären wir so einfach, dass wir es nicht verstehen könnten. Und ich glaube, das ist auch ein Leitspruch, der einem in der Hirnforschung eine gewisse Bescheidenheit nahelegt. Das heißt, wir verstehen natürlich vieles. Wir wissen so grob, wo jetzt bestimmte Funktionen im Gehirn, wo Sprache, Gedächtnis, Sehen, Hören, Fühlen und so weiter verortet sind. Aber die Details des menschlichen Gehirns verstehen wir bis zum heutigen Tag nur sehr unzureichend. Und vor allen Dingen die Sprache des Gehirns. Also wie genau die Aktivitätsmuster dieser Nervenzellen die Gedanken kodieren, das verstehen wir nur sehr ansatzweise.
Gedankenlesen, ein ewiges Faszinosum für die Menschheit. Es soll Fortschritte geben, diesem Ziel des Gedankenlesens näher zu kommen. Aber was genau ist unter Gedankenlesen überhaupt zu verstehen? Was ist möglich? Wofür ist es gut? Und wohin führt die Reise? Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist der Psychologe und Neurowissenschaftler Professor Dr. John Dylan Haynes, unter anderem von der Charité Berlin. Herr Haynes, die Messempfindlichkeit der heutigen Hirnscanner reicht noch nicht aus, die Hirnaktivität genau genug zu registrieren, um beliebig feine Abstufungen zwischen Gedanken zu registrieren. Das haben Sie geschrieben 2007, vor fast 20 Jahren. Was hat sich seitdem getan?
Es hat sich in den letzten 20 Jahren einiges getan in der Messtechnik, mit der man Hirnaktivität messen kann. Aber es hat sich nichts Fundamentales geändert. Vielleicht muss ich das kurz erklären. Wenn wir mit der Kernspintomographie die Aktivität der Nerven messen wollen, wir haben 86 Milliarden Nervenzellen im durchschnittlichen menschlichen Gehirn, wir können nicht die Nervenzellen direkt messen, sondern was wir messen ist den Sauerstoffverbrauch, wie diese Nervenzellen Sauerstoff aus dem Blut entnehmen und wie das Gehirn dann darauf reagiert und sauerstoffreiches, frisches Blut quasi nachführt. Es ist also eine sehr indirekte Kaskade, mit der wir auf die Aktivität der Nervenzellen schließen. Und an diesem Grundprinzip hat sich in den letzten 20, man muss sogar sagen, eigentlich seit der Erfindung dieser Techniken mehr als 30 Jahren, eigentlich wenig geändert. Das heißt, wir haben so eine Hardware-Grenze, vor die wir stoßen. Das heißt also, wir messen das nur sehr indirekt. Und da hat man dann versucht mit höheren Feldstärken, also macht einfach die magnetischen Felder stärker, mit denen man die Hirnaktivität messen möchte. Das bringt etwas, aber es bringt keinen großen Durchbruch. Das heißt, wir haben heute immer noch sehr ähnliche Verfahren vom Prinzip, wie wir vor 20 Jahren hatten.
Nun gab es ja im Sommer die erwähnte Meldung, dass es eben Fortschritte beim Gedankenlesen per EEG gäbe. Ein EEG-Forscher von der Uni Jena sagte da, der Einzug der KI sei die wichtigste Entwicklung der letzten Jahre für die Analyse. Wahrscheinlich ist da genau der Punkt für die Analyse oder welche Rolle spielt KI in Ihrer Forschung?
Also wenn man jetzt die Uhr 20 Jahre zurückdrehen würde, dann würde ich in einem Labor in London sitzen und würde gerade KI auf Hirnforschungsdaten anwenden. Mhm. Das heißt, ich habe damit Mitte der 2000er angefangen und war nicht der Erste, aber einer der Ersten, die in dem Feld gearbeitet haben. Und heute nennt man das nicht mehr maschinelles Lernen, das hieß damals so. Heute hat man das so ein bisschen quasi vom Begriff her aufgewertet, das nennt man heute KI-Verfahren, aber es ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Ich würde dem also zustimmen, dass die großen Fortschritte nicht in der Messtechnik erfolgt sind in den letzten 20 Jahren, sondern in der Auswertungstechnik. Mhm. Und dass man gelernt hat, die Vielfalt der menschlichen Gedanken in den Griff zu bekommen, die zugehörigen Hirnprozesse zu systematisieren. Vielleicht erkläre ich das ganz kurz. Es ist ja so, wenn Menschen im Scanner sind und wir wollen wissen, wie die Gedanken im Gehirn kodiert sind, denken die Menschen ja nicht nur Hund, Katze, Maus oder was auch immer ich jetzt gerade mir überlegt habe, sondern die Menschen denken ja unglaublich viele verschiedene Dinge. Gerade wenn man vielleicht so seinen eigenen Gedanken nachgeht, kann man auf ganz bizarre Dinge kommen. Und wenn man dann so als Hirnforscher sich überlegt hat, naja, an diese 20 Dinge werden die Menschen wahrscheinlich denken, dann sind die Menschen wahrscheinlich so kreativ im Scan, dass sie dann sich nochmal irgendwie was ganz anderes überlegt haben, woran sie denken. Mein Lieblingsbeispiel ist aus dem Monty Python Sketch, das ungarische Lexikon, das berühmte Luftkissenfahrzeug voller Aale. Also wenn man jetzt vorher überlegt hätte, was man so alles für Gedanken lesen können wollen würde und jemand guckt dann Monty Python Sketch, da kommt ein Luftkissenfahrzeug voller Aale raus und dann hätte man das wahrscheinlich nicht in seiner Sammlung gehabt. Ja?
Wahrscheinlich
also Menschen nicht. Können also alle möglichen bizarren Dinge denken und wir müssen halt wissen, wie das im Gehirn kodiert ist. Also muss also irgendwie eine gewisse Systematik muss man da verstehen. Und das ist genau das, was die KI-Verfahren ermöglicht haben. Das ist nämlich, ich sage jetzt mal, mit großen Datensätzen möglichst vielfältige Gedanken aus der Hirnaktivität auslesen zu können.
Skeptiker von KI, die vielleicht auch nicht ganz so in der Materie drin sind, würden jetzt vielleicht auch die Sorge anführen, irgendwann wird eine KI meine Gedanken auslesen können. Nichts wird mehr geheim bleiben in meinem Kopf, das ist also Unfug.
Ja, also die Gedanken aus der Hirnaktivität auszulesen ist zwar sehr hilfreich in der Hirnforschung, aber für die Alltagspraxis nicht sehr nützlich. Also ich habe ja schon erwähnt, dass man zum Beispiel anhand der Mimik, der Gestik, der Stimmfärbung und so weiter und auch dem, was Personen sagen, ja erkennen kann zu einem gewissen Grad, was sie denken. Hm. Ich kann es aber auch an ihrem Verhalten erkennen natürlich. Ne? Wenn jemand zum Beispiel also im Fernseher zu Hause niemals den 13. Kanal benutzt oder niemals die Lautstärke auf die 13 stellt, sondern immer auf die 12 und die 14, würde ich denken, die Person ist vielleicht abergläubisch und vermeidet die Zahl 13. Das heißt, ich kann also aus dem Verhalten von Menschen sehr viel schon erkennen. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich Vorträge gebe, dann bitte eine Person zu sagen, in welchem Stadtteil sie wohnt. Und das ist natürlich etwas, was durch eine einfache Frage und eine einfache Antwort möglich ist. Das mit dem Kernspintomographen oder mit dem EEG zu machen, ist extrem aufwendig und würde wahrscheinlich ein paar Wochen dauern, um das zuverlässig zu machen. Da sieht man schon, dass es für die Alltagspraxis für viele Fragestellungen einfach nicht der richtige Weg ist, bei der Hirnaktivität anzusetzen. Außerdem ist es ja so, dass wir ja, um auf die Hirnaktivität zurückzugreifen, auch die Hirnaktivität erstmal messen müssten. Also wenn wir das aus der Hirnaktivität auslesen müssten. Und es gibt keine Verfahren heute, mit denen man aus der Ferne quasi die Hirnaktivität messen könnte. Also wenn wir jetzt 5 Meter auseinander wären, hätte ich keine Technik. Es gibt gar keine Technik, mit der ich auf die Entfernung hin irgendwie Aktivitätsmuster in einem anderen Gehirn messen kann. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich so vorstellen, dass ihre Gedanken ausgelesen, kontrolliert werden und so weiter und so fort durch etwaige Hirnimplantate und sowas. Das ist also wirklich eigentlich mit realistischen, technisch machbaren Verfahren heute ist das nicht denkbar. Okay. Es gibt ganz selten gibt es Implantate. Diese Implantate, die werden benutzt, damit Menschen quasi Prothesen steuern können. Wenn sie zum Beispiel die Kontrolle über einen Arm verloren haben und nicht mehr greifen können oder irgendwie sowas, dann kann man in das Bewegungssystem eines Menschen dann ein Implantat, eine ganz kleine Elektrode reinsetzen und mit sehr aufwendigen Verfahren dann das trainieren, dass man dann eine Prothese steuert. Aber das Implantat muss aufwendig in eine Operation in das Gehirn eingebracht werden. Man macht das nur unter ganz, ganz seltenen Indikationen, also wenn quasi bestimmte Gründe dafür vorliegen. Und dann, wenn es im Bewegungsapparat ist, also in dem Teil des Gehirns, der die Bewegung steuert, dann kann ich damit immer noch nicht auslesen, wie eine Person sich fühlt oder welche Pläne eine Person hat. Weil dazu müsste ich das Implantat in einen anderen Teil des Gehirns einsetzen. Und da muss man auch vorsichtig sein, weil da der Bereich der Spekulation sehr schnell ansetzt. Also nur weil wenige Menschen auf der Welt solche Implantate bekommen haben in ihrem Bewegungssteuerzentrum des Gehirns, denken dann andere gleich, naja, wir könnten ja gleich alle Gedanken einer Person aus der Hirnaktivität erkennen und runterladen. Die technischen Voraussetzungen dafür sind nicht da. Und es hilft dann auch nicht, dass, ich sag mal, einige sehr spekulative Menschen, die in der Tech-Szene sehr prominent sind und viel Airtime bekommen, dann immer wieder ihre unsinnigen Spekulationen verbreiten. Sowas ist heutzutage nicht möglich und wird auch in näherer Zukunft nicht möglich sein.
Also ich nehme an, Sie sprechen Tech-Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk an. Der hat ja vor einigen Jahren angekündigt, Gedanken lesen zu wollen. Er hat eine Gehirnimplantate-Firma, Neuralink heißt die. Anfang des Jahres hat ein erster Patient solch ein Hirnimplantat eingesetzt bekommen. Ich nehme ganz stark an, dass Sie das beobachten. Und wenn ich jetzt richtig verstanden habe, Aufwand, Nutzen, das ist in einem sehr starken Unverhältnis. Warum will man das denn überhaupt? Also warum will jetzt zum Beispiel, ich meine, okay, das ist jetzt sehr spekulativ, warum will ein Musk das? Ist das alles nur sehr reißerisch? Ich hätte jetzt gedacht, man will den Menschen helfen, was Sie erwähnten, die vielleicht einen Körperteil verloren haben oder Menschen, die im Wachkoma liegen, dass man mit denen vielleicht kommunizieren kann. Wo ist der Nutzen für die Gesellschaft?
Also ich glaube, Sie haben den Nutzen schon sehr klar benannt. Also der wichtigste Nutzen dieser invasiven Techniken ist auf jeden Fall die Kommunikation und Steuerung. Also das heißt, Menschen, die im Wachkoma liegen, wo man nicht genau weiß, erleben die noch etwas? Also wenn man im Wachkoma ist, erlebt man nichts. Mhm. Aber wenn Menschen sozusagen minimales Bewusstsein haben, dann kann sowas vielleicht helfen, einen Kommunikationskanal aufzumachen, bevor hier die ganzen Spekulationen losgehen. Das wird in der Regel, in den allerseltensten Fällen, wird das der Fall sein. Ja, also das ist, es gibt auch andere Verfahren, mit denen man das machen kann. Ich sage das nur, damit dann nicht das Telefon heiß läuft. Oder dass man damit Prothesen steuert. Also, dass man halt, ich sag jetzt mal, denkt, mein Arm soll jetzt rauf und runter sich bewegen und dass man dann diesen Gedanken im Gehirn abgreift und dann quasi damit eine Prothese steuert. Solche medizinischen Anwendungen sind sinnvoll und an denen wird auch geforscht. Es gibt auch andere Anwendungen. Bereits seit der frühesten Entwicklung, Mitte der 2000er Jahre, gab es große Interessen, zum einen Lügendetektoren zu bauen. Und das ist eigentlich nirgendwo richtig hingegangen. Es hat einfach nicht an Überzeugungskraft gereicht, um zu zeigen, ich sag mal, gerichtsfeste Beweise damit zu bekommen mit diesen Verfahren. Außerdem konnte man die Geräte auch überlisten. Also das ist ja noch eine weitere Frage, ob man dazu in der Lage ist, dann, ich sag mal, die Messung zu verhindern. Und dann gab es auch einen weiteren Schwung von Leuten, die damit viel Geld verdienen wollten, mit sogenannten Gehirnmarketings. Auch, würde ich jetzt mal sagen, eher unseriöser Ansatz, dass man versucht, Produkte so zu optimieren, dass das Belohnungssystem des Gehirns optimal auf sie anspringt. Das sind alles Dinge, die, ich sag mal, mehr vom Hype leben als von der wissenschaftlichen Substanz. Aber die klinischen Anwendungen, da muss man sagen, das ist auch sinnvoll. Und da reicht dann auch ein sehr lokales Implantat. Das heißt, da muss man nicht alle Gedanken aus dem Gehirn auslesen, da reicht es, wenn man in das Bewegungssystem des Gehirns reingeht und da zum Beispiel Signale abgreift durch ein kleines Implantat. Die Vorstellung, gegen die ich mich wenden würde, wäre, dann kommen dann irgendwelche Tech-Giganten daher und behaupten dann, ja, wir könnten jetzt alle Gedanken einfach runterladen aus der Hirnaktivität, die Erinnerungen runterladen, die ganze Person in einem Computer wieder neu erschaffen. Das ist vollkommener Schwachsinn. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Erstens mal kriegen wir auch mit noch so schönen Neuralink-Techniken werden wir nicht die gesamte Hirnaktivität abdecken können. Ja, das ist sehr bereichsspezifisch, sind so münzgroße Implantate, die in die Schädeldecke eingelassen werden. Damit kann man nicht das ganze Gehirn abdecken, zumal ja ein großer Teil des Gehirns ja auch gar nicht quasi auf der Oberfläche ist, sondern tiefe verborgen ist. Mhm. Und das Zweite ist, dass alles das, was uns ausmacht, ja auch unsere Erinnerungen sind. Wir erleben ja die Welt durch die Brille unserer Erinnerungen. Und diese Erinnerungen sind nicht gespeichert in den Aktivitätsmustern der Nervenzellen, sondern in den Verknüpfungsgewichten zwischen den Nervenzellen. Also wenn eine Nervenzelle an eine andere Information überträgt, dazwischen sind die berühmten Synapsen und die können ihre Übertragungsstärke quasi verändern. Da können die Signale leichter durchflutschen oder schlechter durchflutschen. Und darin sind die Erinnerungen kodiert, in diesen synaptischen Gewichten. Und es gibt kein Verfahren heute, mit dem man diese Verknüpfungsgewichte auslesen kann. Und da sollte man auch einfach ganz klar sagen, da ist es wirklich absolute Science Fiction. Und es ist natürlich leider ein Gebiet, wo die Forschung super tolle Sachen erreicht hat in den letzten 20 Jahren. Aber wenn man sich die Grenze der Forschung anschaut, wo wir wirklich uns auch zum Teil eine blutige Nase holen seit 20 Jahren und versuchen, das voranzubringen, dass dann Spekulationen dann auch ganz schnell in alle möglichen Gefilde gehen und dann davon die Rede ist, man könnte die Gedanken und die Persönlichkeit und alles runterladen und in einem Computer für die Nachwelt quasi über die biologische Lebensdauer hinweg am Leben halten. Das ist vollkommener Schwachsinn nach derzeitigem technischen Stand.
Also klare Aussage, eine universelle Gedankenlesemaschine wird es nicht so schnell geben. John Dylan Haynes sagt das. Vielen Dank für das Gespräch.
Wunderbar, vielen Dank.
Zu Gast in den Wissenswerten der Psychologe und Neurowissenschaftler Professor Dr. John Dylan Haynes. Er ist Professor für Theorie und Analyse weiträumiger Hirnsignale am Bernstein Center und Berlin Center for Advanced Neuroimaging der Charité und der Humboldt-Uni in Berlin. Wir haben über das Thema Gedankenlesen gesprochen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.